Heute sage ich mir, ich war einerseits sehr mutig, aber andererseits auch sehr naiv. Hätte ich gewusst, wie viele Hindernisse einem da so entgegenkommen, dann. Aber das ist ja auch in anderen Berufen so, ne? Ich meine.
Ja, dann, nee, in anderen Berufen aber nicht so.
Sagen wir so, der Film ist ziemlich viel gereist. Also der war 2017 auf der Berlinale und dann, ja, ich glaube, ich war auf fast allen Kontinenten mit dem Film, also außer Australien und jetzt tatsächlich zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent. Also ich habe den Eindruck, es ist immer noch so ein Ding, dass wer viel produziert, wer dauernd rennt, wer viel leistet, ist gut. Mhm. Ne? Dass die Langsamkeit und das Dagegengehen nicht verpönt ist, aber meiner Meinung nach könnte da noch was passieren. Ne? Das ist eines meiner Themen. Nicht nur Entschleunigung in dem, was ich tue, in meiner Arbeit oder so, ne? Sondern allgemein in meinem Leben ist das etwas, ich würde am liebsten einen Club der Entschleunigung gründen.
Überall hörbar. Dazwischen mit Simi Will. Hallo, herzlich willkommen da draußen an den Endgeräten. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dazwischen-Podcasts. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Persönlichkeit mir gegenüber sitzen, hier in Trier Süd. Es ist eine Filmschaffende aus dem Nachbarland. Es ist die Regisseurin Laura Schröder. Hallo Laura.
Hallo Simi.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Selbstverständlich, ich stand ja schon länger auf meinem Zettel. Du bist mit dem Bus gekommen.
Ich bin tatsächlich mit dem Bus gekommen, ja. Ich war schon mal, also nicht hier bei dir, aber manchmal, wenn ich nach Trier komme, komme ich mit dem Zug, weil ich Autofahren prinzipiell nicht gerne mag, aber Autobahn, das geht gar nicht. Aha. Und heute habe ich den Bus ausprobiert, weil der gleich hier am Ende der Straße hält. Sehr praktisch, wenn man nicht auch Fahrkarten kaufen müsste online, was ich nicht getan hatte. Aber alles gut, ich bin angekommen.
Du bist kontrolliert worden, sag's ruhig. Schwarz, liebe Hörende da draußen.
Nein, der Busfahrer könnte bestätigen, dass ich ihn gefragt habe, ob ich eine Karte kaufen kann. Ging nicht, geht nur online. Und dann wurde ich an, ich weiß nicht mehr, wo es war, Mertert, Wasserbillig, wurde ich gebeten, bitte auszusteigen. Und da hatte ich Glück, konnte ich schnell eine Tageskarte kaufen und dann hat man mich tatsächlich wieder in den Bus reingelassen.
Ja. Das ist, weil die Luxemburger tatsächlich, ich sag's nochmal, fantastischerweise hat Luxemburg ja den öffentlichen Nahverkehr frei.
Das stimmt, das ist schon toll. Also ich meine, ich bin davor wahrscheinlich nicht sehr viel Bus gefahren. Ich lebe in der Stadt in Luxemburg, da habe ich halt oft das Rad oder ich laufe zu Fuß, aber das mit dem Bus, das ist so, springst du halt rein, weißt du, springst du nach zwei Stationen wieder raus. Aber daher war ich halt auch sehr durcheinander. Wie geht das jetzt, wenn ich nach Trier fahre, ne?
Kleine Weltreise. Aber du bist da, alles wird gut. Ja. Ja. Weil wir waren ja schon mal verabredet.
Stimmt.
Und da hast du dich verletzt.
Ja, ich habe mich beim Surfen verletzt. Das klingt irgendwie so abenteuerlich, aber ja, ich war vor kurzem in Senegal, auch um einen Film vorzustellen auf dem Festival Barrage. Der Film ist schon etwas älter, aber die haben mich eingeladen und da kann man in Dakar kann man sehr gut surfen. Und da ich das liebe, war ich in Dakar surfen und habe mir den Fuß an einem Felsen gestoßen und ja, bin seitdem nicht so schnell unterwegs.
Mhm. Beim Surfen verletzt ist mir auch schon öfter passiert. Was ist so? Surfen in Dakar. Surfen in Dakar klingt auch irgendwie wie ein Fernsehfilm.
Es klingt sehr exotisch. Aber ja, ich verbringe viel Zeit auf den Kanarischen Inseln eigentlich und surfe da. Und das hier war jetzt das erste Mal, dass ich, es ist jetzt nicht, als würde ich jetzt alle paar Monate nach Senegal reisen, aber ich dachte, wenn ich schon mal da bin und ein bisschen Freizeit habe, dann schaue ich mir da mal die Wellen an und ja, das war etwas überraschend.
Da hast du aber schon was genannt, den Film nämlich Barrage. Das ist ein ziemlich großer Film gewesen von dir, ne? Fangen wir mal so rum an.
Na, sagen wir so, der Film ist ziemlich viel gereist. Also der war 2017 war auf der Berlinale und dann haben wir tatsächlich, ich glaube, ich war auf fast allen Kontinenten mit dem Film, also außer Australien und jetzt tatsächlich zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent nach fast 10 Jahren. Aber ja, nein, das war ein Film, der wurde recht viel gesehen. Ja. Mhm.
Und da hast du auch Regie geführt und das Drehbuch geschrieben?
Genau, ja, beides. Ich habe das Drehbuch, aber also die Idee habe ich entwickelt, so wie ich das meistens tue. Und dann habe ich sie aber mit einer französischen Schriftstellerin, die Marie Nimier heißt, habe ich das Drehbuch dann zusammen entwickelt, also überarbeitet. Und ja.
Und dann worum geht's?
Es geht um zwei Mutter-Tochter-Beziehungen, also ein junges Mädchen und dann ihre Mutter und dann ihre Mutter, also die Großmutter des Mädchens und die Konflikte eigentlich in diesen Beziehungen und auch wie sich manches von einer Generation zur nächsten wiederholen kann. Und der Film geht eigentlich um, naja, die Frage, wie kann man das brechen oder kann man es brechen und kann man sich davon befreien?
Mhm. Ja. Ja, spannend. Vor allen Dingen der Cast. Die Besetzung ist ja auch nicht so ohne gewesen. Das waren tatsächlich Mutter und Tochter auch in der Besetzung, nämlich
Lolita Chamin und ihre Mutter Isabelle Huppert in den Hauptrollen, genau. Mhm. Ja, und die haben, ja, wie du sagst, die haben Mutter und Tochter gespielt. Und dann hatte ich eine junge belgische, ganz tolle Schauspielerin, die halt das Kind gespielt hat. Mhm. Und das war ein Cast, also die haben irgendwie sich sehr gut zueinander gepasst und man konnte fast denken, es sei eine wirkliche Familie und die Tatsache dann erstmal mit Isabelle Huppert zu drehen und dann mit ihrer echten Tochter, also das hat dann, glaube ich, dem Film nochmal was anderes verliehen, was wohl, wenn es jetzt zwei Schauspielerinnen gewesen wären, die jetzt nicht auch Mutter-Tochter im richtigen Leben gewesen wäre, wäre man da vielleicht an irgendwas vorbeigerannt oder so.
Ja, schräg. Aber wie kommst du denn an Frau Huppert, wenn du sagst, ach, mein Buch ist fertig? Ich mach's jetzt mal ganz platt, weil also für mich ist die Vorstellung, tatsächlich ein Drehbuch zu schreiben, so absurd.
Wieso?
Nein, weil da braucht man ja Struktur. Man braucht Struktur, zum einen denke ich, Selbstdisziplin, Struktur und dann auch Struktur im Text und die Figuren. Wie entwickelst du die Figuren? Also wenn du sagst, oh, ich habe jetzt Lust auf einen Film, mein Thema ist im Moment Generationen der Frauen. Was wird weitergegeben? In Deutschland übrigens super Traumageschichten mit Zweiter Weltkrieg, aber das habt ihr ja auch alles. Ihr hattet ja auch Zweiten Weltkrieg.
Wir hatten ihn auch, ja. Nee, du, das sind ganz viele Fragen. Also ich meine, ich fange immer, glaube ich, an, entweder mit verschiedenen Bildern oder Stimmungen oder halt Figuren, die mich interessieren. Oder wie das Projekt, an dem ich gerade arbeite, mit einer Geschichte. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich, das ist eine Geschichte, die sich an einer wahren Begebenheit inspiriert. Das ist eine Premiere. Normalerweise sind es wirklich die Figuren oder halt, wie soll ich sagen, ein Anfang einer Geschichte. Weißt du, eine Situation, wo ich mir denke, das ist spannend oder wie diese Figur in Beziehung zu einer anderen Figur steht oder dass halt ihr was passiert oder so, ne? Und dann entwickelst du das halt, also es dauert alles wahnsinnig lange, aber jetzt mal so im Zeitraffer, du entwickelst das halt so von, was weiß ich, einem Abschnitt zu einer Seite, zu 3 Seiten, zu 5 Seiten, zu 100 Seiten so, ne? Und das manchmal merkst du dann, wenn du 20 Seiten geschrieben hast, das geht gar nicht. Ich habe zwar da jetzt eine Geschichte, aber das entspricht überhaupt nicht dem, was ich eigentlich erzählen möchte. Ne? Ich meine, man kann ja eine Geschichte immer, auch die wahre Begebenheit kann ich auf 20 verschiedene Art und Weisen erzählen, je nachdem, auf was ich den Schwerpunkt legen möchte. Und dann merkst du halt, okay, jetzt habe ich 20 Seiten, erzählt aber nicht das, was ich will, also das, was ich vermitteln will. Also gehe ich wieder zurück, sage ich mir, da kommt dann die Disziplin auch, ne? Ich schreibe jetzt mal wieder 2 Seiten. Daraus, um wirklich zu gucken, okay, worum geht's eigentlich? Was möchte ich hier eigentlich den Menschen mitteilen? Und so jonglierst du dann und das dauert dann halt oft easy 2-3 Jahre.
Ja, 2-3 Jahre. Ja. Das ist ja so.
Also das Schreiben, ne?
Ja,
das Schreiben.
Wow. Und das Schreiben eines Drehbuchs muss man ja irgendwie auch gelernt haben. Das hat ja auch eine bestimmte Form, muss es ja sicher haben.
Ja.
Das ist ja nicht, ich schreibe mal so ein bisschen Tagebuch.
Nee, also ich hab Film studiert in Paris und in London, aber ich hatte eigentlich nie wirklich, das liegt ja auch an den Schulen oder ich sag mal den Studien, die ich ausgewählt habe, ich hatte da keine Drehbuchkurse. Ich habe nur einmal im Sommer, auch in Paris, habe ich so einen zweiwöchigen Kurs gemacht, der war zwar auf der Uni, aber nicht in meinem Studienprogramm eigentlich drin. Das hat mir viel gebracht, aber sonst glaube ich, dass das Schreiben, man lernt sehr viel durchs Schreiben, ne, durch die Erfahrung, glaube ich, und dann halt auch durch Filme gucken, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ich glaube, das Drehbuchschreiben ist tatsächlich etwas, was man lernen kann, auch ohne Schule, ne? durch viel Übung. Und man muss halt bereit sein, immer wieder zu streichen, immer wieder Szenen rauszuschmeißen, immer wieder. Also ich glaube, um auf Barrage zurückzukommen, dieses Projekt mit Marie Nimier, was eine sehr begabte und erfolgreiche französische Schriftstellerin ist, ich glaube, sie fand das sehr frustrierend manchmal, dass wir dann Szenen geschrieben haben oder sie hat mir dann welche geschickt und habe ich gesagt, ja, das war toll, aber du, das passt jetzt nicht. Also in den Mülleimer damit. Und ich glaube, dass sie als Romanautorin eine ganz andere Art und Weise hat, damit umzugehen. Sie schreibt und meistens bleibt es das dann eigentlich so. Ne?
Ja, und beim Drehbuch, das weiß ich von meiner sehr kurzen Fernsehset-Erfahrung, dass da wirklich ganze Drehbuchseiten während des Drehs nochmal dem Rotstift quasi zum Opfer fallen, also nochmal umgeschrieben wird.
Ja.
Oder die Figur, beispielsweise Madame Huppert, sieht die Rolle anders oder sagt, in Bild 53, das gefällt mir so nicht, das bin ich nicht, das ist nicht meine Figur, ich will das anders, ich möchte da das und das sagen oder ich möchte das und das. Und da wird ja dann auch nochmal während des Drehs teilweise am Drehbuch rumgefeilt.
Ja, während des Drehs, ich meine, klar, normalerweise hast du eigentlich, was jetzt hier aber mit den Schauspielern angeht oder so wie in meiner Erfahrung bisher, ist, dass du mindestens die Szenen einmal durchsprichst, wenn du auch nicht wirklich Proben machst und dass da oft dann schon, weißt du, Fragen der Schauspieler oder Anmerkungen, ne, zu Änderungen stattfinden. Aber was halt, ich glaube, was in meiner Erfahrung nach am meisten an einem Drehbuch sich ändert vor dem Dreh, das ist, dass man sehr oft zwei Wochen, eine Woche vor Drehbeginn dann nochmal ganz viel kürzen muss, weil es dann doch mit dem Budget nicht unbedingt ausreicht. Also das ist mir jedes Mal passiert
das
bei
heißt,
den Spielfilmen.
Dein Drehbuch liegt
naja,
der Produktion man, vor, die
genau.
gucken und teilen das in Drehtage ein, oder wie ist
genau,
das?
Genau, also das macht die Produktion und aber auch der Assistent, der Regieassistent. Ne? Und sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie 35 Drehtage oder 40 Drehtage, dann sagst du, okay, das ist jetzt ziemlich großzügig. Mhm. Ich meine, für einen europäischen Film ist das ziemlich großzügig, ne? Aber dann sagt man, okay, aber wir müssen jetzt nochmal, wir haben 500.000 Euro zu viel im Budget. Du musst kürzen und dann musst du irgendwie ganz schnell, musst du dann, und das passiert leider natürlich, weißt du, immer sehr knapp vor dem Dreh, musst du irgendwie kürzen, ne? Und du musst Drehtage rausschmeißen und das ist mir jedes Mal passiert und das ist natürlich eine, wie du dir vorstellen kannst, eine
das ist
scheußliche.
Das rote Tuch.
Ja.
Oh
ja.
Nee,
ja,
hast
ja.
es endlich fertig und dann ja. scheitert es an den 3.000 Euro für den Drehtag.
Ja.
3.000 Euro, was rede ich?
Ja.
Ja. Ja, Wahnsinn. Aber wie ist es, siehst du die, wenn du so am Schreiben bist, du hast mir am Telefon gesagt in unserem Vorgespräch, dass du auch gerade wieder da niedersitzt und schreibst und schreibst und schreibst und wie anstrengend es auch ist, also dieses Disziplinieren und wie lange das dauert, ne, und so weiter. Und hast du ab einem bestimmten Punkt, der also im Drehbuch dann auch den Cast im Kopf oder Wunsch, wen siehst du in der Rolle oder ist das zweitrangig, ist dir das egal und wird das von der Produktion später gemacht?
Nein, also das möchte ich sagen, ich wähle mir die Schauspieler immer selbst raus, ne? Also zumindest bei sag ich mal, bei den Filmen, die ich selbst auch schreibe. Mhm. Aber na, das hängt davon ab. Also ich meine, bei dem letzten Spielfilm Maret habe ich mit Susanne Wolf, also es spielt Susanne Wolf die Hauptrolle.
Volksbühnenfrau, ne? Die war auch mal
Nicht Volksbühne, Schaubühne.
Schaubühne.
Sie war lange in Hamburg und dann, nein, nicht Schaubühne, was sage ich, nicht Schaubühne, wie heißt denn? Deutsches Theater, mein Gott.
Am DT, genau. Ja, aber ich wusste, ich kannte die von irgendeiner Bühne, tolle
also da war sie fest, ne? Ich glaube, sie spielt jetzt, also ist jetzt nicht mehr fest im Ensemble, aber genau. Naja, und Susanne zum Beispiel, also, dass ich mit ihr zusammenarbeiten wollte, das habe ich sehr früh entschieden. Mhm. Also ich glaube, schon bei der ersten Drehbuchfassung wusste ich das schon und ich habe sie dann auch sehr früh daraufhin kontaktiert. Aber zum Beispiel das Projekt, an dem ich jetzt schreibe, da möchte ich erstmal einfach das Buch fast fertig haben oder so, dass ich zufrieden damit bin und dann in einer nächsten Etappe wirklich mir Gedanken machen über den Cast. Ich meine, das hängt ein bisschen so davon ab. Bei Barrage zum Beispiel wusste ich auch nicht, was du, bis wir weit in der Entwicklungsphase waren, dass ich dann mit Lolita und Isabel drehen würde. Ja,
weil ich meine, wie kommst du denn als also ich sag mal als Privatmensch, wenn du also das selbst auswählst, musst du ja, so stelle ich es mir vor, eine Frau Huppert anschreiben oder ihr eine E-Mail schicken oder ihre Agentur, über die Agentur wahrscheinlich. Ne?
Nein, das macht dann schon die Produktion.
Ah, ja.
Bei Susanne Wolf zum Beispiel war es so, dass wir haben uns tatsächlich kennengelernt, als Barrage damals auf der Berlinale lief. Sie hatte da auch einen Film von Volker Schlöndorff, der dort lief. Und wir sind uns halt immer so über den Weg gelaufen. Mhm. Und dann haben wir irgendwann mal miteinander gesprochen. Das war dann, wie soll ich sagen, schon von Privatperson zu Privatperson.
Ah, okay.
Aber bei Isabel Huppert, das muss ich auch sagen, ich habe damals ich habe zuerst mich für Lolita entschieden. Mhm. Und dann kam erst die Idee, dass ja ihre Mutter die Mutter spielen könnte. Okay. Und da hatten wir dann eine französische Co-Produzentin auf dem Projekt und die hatte halt schon mit ihr gearbeitet. Ah, und so kam dann die Verbindung eigentlich. Mhm. Ne? Aber das geht, ich meine, die Schauspieler haben natürlich alle Agenten. Normalerweise läuft es dann über die Agenten eigentlich, über die Agenturen.
Also du sagst, wen du möchtest, wen du in der Rolle siehst, deine Produktion sagt, wir gucken mal, ob wir die bekommen können. Ne?
Genau, und so ist es. Ja. Und meistens, wenn das jetzt eine Hauptrolle ist, so dann kontaktierst du auch nur einen oder eine. Ne? Es ist jetzt nicht so, als du machst jetzt nicht fünf verschiedenen Schauspielern das Angebot und guckst einfach mal, also wenn du wirklich jetzt, sag ich mal, ein Star, so, ne, dann musst du schon dieses Exklusivangebot machen und auf die Antwort warten, bevor du irgendwie.
Bevor du dann noch jemanden castest.
Den nächsten castest,
ja. Denke ich mir. Gerade bei Madame Huppert stelle ich mir so vor, ich kenne diese Person natürlich gar nicht, aber ich stelle mir die wahnsinnig streng vor und sehr ehrgeizig, weil die ist ja auch wahnsinnig gut.
Ja.
Ne?
Ja,
und,
ja.
Und jeder, der irgendwie im Schauspiel, glaube ich, wahnsinnig gut ist, ist auch keine einfache Person.
Ja, nein, ich glaube, man muss einfach wissen, wohin man will, ne? Und ich glaube auch die Rollen so auswählen, dass sie der Karriere dienen und vielleicht nicht nur dem, wie soll ich sagen, der momentanen Lust oder so, ne? Ja.
Jetzt kommen wir nochmal zu dir als Person. Jetzt waren wir schon mittendrin. Was ich auf gar keinen Fall vergessen will, deswegen sage ich es zwischendrin jetzt an der Stelle. Der Film Marais läuft aktuell auf Arte.
Ja,
in der Mediathek
sehen. Der läuft momentan noch im Streaming bis zum 26. Juni. Maret, genau, kann man
sich. Sag mal Marie, Maret.
Ja, kann man sich anschauen.
Auf Arte bis Ende Juni.
Genau, sogar mit allen möglichen Untertiteln, Spanisch, Polnisch, Rumänisch, haben die toll gemacht, ja.
Ja, wow.
Ja, ich glaube, 6 verschiedene Sprachen, also Untertitel.
Ja, guckst du Filme immer im Original?
Gerne, ja, wenn es geht, schon. Also ja, unbedingt.
Ja gut, aber du sprichst wahrscheinlich auch wieder 4 Sprachen. Ihr Luxemburger könnt ja immer alle Sprachen sprechen.
Naja,
so.
Aber kein weder Rumänisch noch Polnisch noch Japanisch. Nein.
Okay, also
ich glaub,
wer
so genauso
Marais
wie die Bücher
den Film in der Art.
Maret,
jetzt habe ich schon wieder Marais gesagt, weil ich immer frankophil irgendwie sein
Nein,
will.
Nein, der Film ist ja auf Deutsch.
Maret.
Der Film ist also teils Deutsch und teils Englisch und auch ein bisschen Spanisch ist da drin.
Ja, und ich habe Maret gesehen an der Berlinale, glaube ich.
Nein,
war das.
Den hast du in Luxemburg gesehen.
In Luxemburg, das stimmt.
Genau.
In Luxemburg habe ich Maret gesehen. Und ganz hochinteressantes Thema, Gedächtnisverlust einer Frau, die, sage ich mal, mitten im Leben steht.
Ja.
Also Wahnsinnsstory, weil die Angst, also diese Umsetzung von der Angst vor Kontrollverlust. Also da bin ich, da surfe ich mit auf dieser Welle, weißt du? So, ja, also das ist ein tolles Thema. Ja. Und diese Frau geht dann
geht nach Lanzarote, genau.
Ja. Weil sie dort eine Ärztin...
Weil sie den Vorschlag von einer Neurochirurgin bekommt. Also die sagt halt, sie könne ihr helfen. Mhm. Und dann entwickelt der Film sich ein bisschen in eine Richtung, die man vielleicht nicht erwartet hätte. Aber ja, genau, es geht auch um, also diese Frau hat halt 20 Jahre ihres Lebens vergessen, ne, und vergisst eigentlich ganz bewusst fast die Seite von sich, die sie halt nicht so gerne gemocht hat. Und darum geht es eigentlich, wie sie die dann wieder durch die anderen so vor die Nase gehalten bekommt oder entdeckt und wie sie sich dann eigentlich damit konfrontieren muss.
Mhm.
Ja.
Klingt, das hätte ich auch spielen können.
Ja, absolut, Simi, absolut.
Nein, du weißt, wie ich es meine, ne? Also diese großartige Schauspielerin, wirklich fantastisch. Ja. Marette heißt der Film, nicht Marie. Also Marette auf Arte.
Mit einem T.
Mit einem T. M-A-R-E-T. Marette.
Genau,
so.
Ja.
Das ist eine deutsch-luxemburgische Koproduktion gewesen?
Genau, ja. Und Arte hat halt auch koproduziert, daher läuft der Film dann auch da. Ja.
Und dann haben wir auch diesen Barrage haben wir angesprochen, der ist schon etwas 2017 auf der Berlinale gelaufen. Ja. Schatzritter und das Geheimnis von Melusina.
Genau.
Das klingt nach einem Kinderfilm.
Das war tatsächlich ein Kinderfilm, also wirklich so ein schöner Family-Abenteuerfilm. Ja, und der kam 2012 in die Kinos in Luxemburg und Deutschland. Und das war auch wirklich die Idee des Produzenten damals, Bernard Michaud, den ersten luxemburgischen Kinderfilm zu machen. Also das gab es davor nicht. Und das war, der kam mal im Sommer ins Kino und da sind die Kinder dann auch alle ins Kino geströmt.
Ja, wie schön.
Eine Schatzsuche.
Ja, fantastisch. Und Kinderfilm, da hast du auch das Drehbuch geschrieben?
Nein, das
wusste ich doch.
Genau, da habe ich das Drehbuch nicht geschrieben. Also das war, zu dem Zeitpunkt war ich mit Barrage, der hieß damals noch anders, war ich schon an einer ersten Drehbuchfassung dran. Da hat sich auch, ne, wie das beim Drehbuch so ist, da hat sich auch noch ganz viel geändert. Und dann kam halt Bernard zu mir und hat mir dieses Drehbuch, also, oder nein, da gab es doch kein Drehbuch, diesen Film vorgeschlagen. Er hatte eine erste, die Story geschrieben und dann haben wir mit, ich glaube, sogar vier verschiedenen deutschen Autoren zusammengearbeitet.
Ah, okay.
Und dann habe ich dann vor dem Dreh, habe ich das Drehbuch dann, weißt du, etwas angepasst und das muss man halt dann auch oft machen, ne? Es an die Locations, die Drehorte halt anpassen, ne, die man findet, weil man natürlich immer dann diese Vorstellung hat und dann doch nicht unbedingt das genau so findet.
Und Arbeit mit Kindern, macht das Spaß oder ist es eher anstrengend?
Ich mag es. Also ich hab vor kurzem, als ich da in Dakar war, habe ich mit einer anderen Regisseurin, haben wir so eine Begegnung mit Studenten in einer Filmschule gemacht. Das war sehr spannend und da war das Thema eigentlich Arbeit. Ich habe den Eindruck, wenn man so sagt, Arbeit mit Kindern, das klingt so, sag ich mal, die Zusammenarbeit mit den Kindern oder wie hast du es genannt?
Ja, ich habe es, glaube ich, Kinderarbeit genannt.
Ja, da ist mir dann aufgefallen, dass ich eigentlich in jedem Projekt, also sogar die Kurzfilme, die ich gemacht habe, da waren immer Kinder in wichtigen Rollen. Das war mir gar nicht so, also so bewusst habe ich das jetzt nicht so gemacht. Aber ja, ich mag es, mit Kindern zu arbeiten oder mit Kindern zu arbeiten, wie soll man sonst sagen?
Ja.
Weil ich glaube, weil ich im Casting, weißt du, eigentlich schon die Rolle suche. Also ich glaube daran, dass man bei Kindern eigentlich das suchen oder finden kann, was was in der Rolle drin ist, ne? Und die Kinder bringen halt sowas. Ach, Frisches, ja, oder sowas unfair, wie nennt man das im Deutschen?
Unverkopft?
Vielleicht? Ja, unverkopft und nicht verkopft und nicht reflektiert unbedingt so mit rein. Und Ja, ich glaube, ich habe auch oft mit Kindern gearbeitet, die auch bei Barrage, was so die kurz vor der Pubertät waren, so kurz bevor diese Veränderung halt eintritt, weil ich das halt auch ein spannendes Alter finde.
Coming of Age sozusagen.
Ja, ja, Coming of Age oder ja, nicht die kurz vor dieser Entwicklung, weißt du, und anschließend,
ja.
Genau, und anschließend ist mir dann eigentlich nicht mehr der gleiche, ne? Oder die gleiche. Ja.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, weil diese Kinder dann halt auch so einen anderen Blick noch auf die Erwachsenen um sich rum haben, ne? Und die Erwachsenen sich dann wiederum in diesem Kinderblick spiegeln, also wie das so aufeinander trifft. Aber Schatzritter war was anderes, da ging es jetzt nicht unbedingt darum, da ging es um Melusina.
Melusina. Melusina, war das nicht ein Club in Luxemburg?
Das ist immer noch
Man
ein Club.
In Melusina.
An der Mello, genau.
Gibt's noch, gell? Ist ein Live-Club.
Gibt's immer noch, ja. Naja, ja, ich war da auch länger nicht mehr, Melusina. Aber gibt's immer noch. Aber da gibt's ewig, ne?
Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, biografisch jetzt nochmal, hintenrum kommen wir jetzt nochmal zu dir als Person. Bist du in Luxemburg geboren?
Ja.
Bist in Luxemburg geboren, aufgewachsen?
Ja, ich habe dort gelebt bis nach dem Abitur und bin dann mit 19 nach Paris gegangen.
Filmschule.
Ja. Genau, zur Filmschule, ja. Und lebe jetzt eigentlich, dann bin ich nach London gegangen, auf eine andere Filmschule noch ein Jahr. Also ich bin 2 Jahre in London geblieben. Und dann bin ich 2008 oder 2007, glaube ich, bin ich dann nach Luxemburg zurückgezogen, sag ich mal so. Also ich habe natürlich wegen der Arbeit größtenteils, verbringe ich immer wieder längere Abschnitte auch im Ausland. Habe sehr oft darüber nachgedacht, auch Luxemburg wieder zu verlassen, aber ich habe es bis heute nicht gemacht.
Also ich muss sagen, ich finde ja, Luxemburg ist, also bei Trier denke ich bin ja, wie du weißt, ne, auch in Berlin gewesen, lange, ja, 30 Jahre, ja. Länger als ich je woanders war.
Ja.
Also ist Berlin für mich eigentlich meine Heimat. Ich bin hier sozialisiert, aber eigentlich erwachsen geworden in Berlin. So. Und deswegen ist für mich das Zurückkommen, war ziemlich hart.
Ja.
Also so, ne? Und,
ja. Ich meine, Berlin ist ja auch.
Ja, nicht nur wegen Groß-Berlin und Kultur, aber auch natürlich, aber einfach auch Mentalität und so weiter. Und Trier, finde ich, ist immer so, fühlt sich so weit weg von allem an. Und Luxemburg.
Luxemburg ist.
Siehst du, ganz genau. Aber ihr habt den Flughafen, ihr seid schnell weg, ihr seid schnell in Frankreich.
Stimmt.
So.
Ja.
Also es ist eine Gefühlssache. Also die 30, 35 Kilometer zum Flughafen kann ich auch fahren, wenn ich will. Aber das ist so ein Gefühl, ne, dass Trier so weit weg von allem ist. Und Luxemburg ist so offen nach Richtung Frankreich, Belgien, aber auch England oder Europa überhaupt. Ist wie so ein Tor zu Europa eigentlich.
Das stimmt, aber da ich ja mit dem Bus gekommen bin und dann hier mit diesem Berg, wie heißt dieser Berg?
Petrisberg.
Genau, darunter, ne? Und dann denke ich jetzt gerade, was du sagst, das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass das vom Gefühl her Trier vielleicht auch so ein bisschen eingekesselt aber liegt,
genau.
Ne? Mit diesem Berg, und da ist ja auch irgendwie, auf der anderen Seite ist ja auch irgendwie so ein bisschen hügelig. Und
ja, das stimmt.
Also, ne, dass man das so im Kopf dann noch zusätzlich hat vielleicht.
Ja,
und
zwischen
halt nicht
Hunsrück und Eifel, gefangen zwischen Hunsrück und Eifel.
Und dann
Eifel.
Auch noch die Mosel.
Ja, so, genau. Ja. Aber dafür sind wir römisch. Aber ihr wahrscheinlich auch.
Ja, aber ich glaube nicht ganz so alt.
So, nicht ganz so alt wie wir. Nee, wir sind immer älter als ihr. Genau.
Ja.
Also zurück zum Biografischen. In Luxemburg aufgewachsen, London, Paris, zurückgekommen 2008, 2009.
Sieben,
2007. Ja. Das war ja, Luxemburg ist ja jetzt im Grunde auch eine Filmstadt geworden. Was es früher nicht so war, nicht, oder?
Nein, früher war da gar nichts. Also ich meine, ich kann mich erinnern, dass da habe ich halt meinen ersten Job oder wie heißt das, Praktikum, was so auf dem Film gemacht, also während den Studien dann so im Sommer oder so, ne? Und da musstest du, es war ja eine andere Zeit, aber ich kann mich erinnern, ich habe dann Briefe geschrieben an diese 4 Firmen oder so, die es dann damals gab und irgendwie um einen Sommerjob gebettelt, hatte dann auch Glück, aber das war eine ganz andere Landschaft. Also da musste man wirklich so, ich weiß nicht, so danach kramen, ne? Also dass man diese Filmbranche überhaupt irgendwie fand Und ich hatte, also es war schon eine Herausforderung, auch in dem Sinn, dass ich halt nicht irgendwie ein Vetter oder ein Opa oder was du hatte, der also ich kannte niemanden in dieser Branche, ne? Das war wirklich, manchmal denke ich darüber nach und denke, und das war schon ein lustiger Schritt, den eigentlich damals, also ne, man ist ja, also heute sage ich mir, ich war einerseits sehr mutig, aber andererseits auch sehr naiv. Hätte ich gewusst, wie viele Hindernisse einem da so entgegenkommen, dann, aber das ist ja auch anderen Berufen so, ne? Ich meine,
In anderen Berufen aber nicht so, weil ich finde das, wie du sagst, einerseits mutig, aber vielleicht auch ein bisschen naiv, aber das braucht's ja. Das braucht es ja eigentlich, finde ich, in allen Kreativbereichen. Ja. Weil da ist ja auch immer so eine, also ich habe das eben nicht geschafft. Ich wollte immer Schauspielerin werden.
Ja,
immer so große Fresse, weißt du, so. Und habe aber den Schritt nie gewagt. Also habe gar nicht den Ansatz gefunden mit 18, 19 nach dem Abitur. So, ich habe mich sogar beworben auch, habe Schauspielunterricht genommen, hier in meinem Stadttheater, meinem Schauspieler im Ensemble. Und sowas alles, aber als es dann drum ging, ich habe das immer so weit nach oben gesetzt, dass ich mich immer verglichen habe und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen habe ich es nicht gemacht, ne? Und Schwachsinn, ja?
Ja, ja.
Also, aber wunderbar, dass wir dich jetzt als Regisseurin bekommen haben, ne? Ich meine,
ja,
überhaupt?
Naja, ich glaube, da war ich so 14, 15 habe ich angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Das war nicht sehr gut, aber zur gleichen Zeit habe ich viel fotografiert mit einer alten analogen Kamera und habe dann, mein Vater hatte so ein altes Vergrößerungsapparat, ne, also um die Fotos halt zu entwickeln. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch noch zur gleichen Zeit, meine Mutter ist sehr Film interessiert immer schon gewesen und ich glaube, sie war dann eigentlich die Erste, die mich so mit den Filmen der Nouvelle Vague aus Frankreich und dem italienischen Neorealismus und so zusammengebracht hat. Also so im Sinne, guck dir das mal an, und dann habe ich einfach nur noch gestaunt, ne? Also ich meine, das waren diese, also dann habe ich, glaube ich, in dem Alter diese ganzen Filme halt entdeckt, die so anders waren, also als
mit
das.
14, Nouvelle
Vague? Naja, 16, 15, okay. 16 so, ne?
Okay.
Und da habe ich dann, glaube ich, angefangen, auch, wie soll ich sagen, Kino jetzt nicht so Samstagabend irgendwie so zum, ne, so Samstagabendprogramm, aber wirklich zu verstehen, okay, Filme, das ist was, das kann was ganz anderes sein. Mhm. Film kann Kunst sein, Film kann, ne, zum Denken anregen.
Ja. Ja. Also Film eben, Arthouse-Film,
genau.
Auch.
Ja.
Was
ja, ja.
bedeutet Arthouse? Ich habe immer einen Freund von mir, der Butsche, ist ein Schauspieler aus Berlin, spielt immer so Seriendings, sieht ganz gut aus und spielt auch irgendwie ganz ordentlich, ist gelernter Dreher gewesen.
Dreher?
In der DDR. Handwerker.
Ah ja.
DDR.
Ja.
Und ist nach der Wende irgendwie zum Film gekommen und hat dann peu à peu das gemacht. Mhm. Also genau andersrum.
Ja.
Und der wird immer gecastet für Arthouse-Filme. Und hat gesagt, oh Simi, weißt du, da muss ich wieder bei so einem Arthouse-Film mitspielen. Sag ich, ey Butsche, ist doch geil, ist doch Kunst, ist doch, oh, immer so schweres Zeug, weißt du. So, ne? Und er hat auch in letzter Zeit
und wahrscheinlich niedrigere Gagen.
Ja, das ist, glaube ich, das. Er hat bei Die Chefin, Fernseh-ZDF-Serie hier mit der Tochter von, ich weiß nicht, Krimiserie, 90 Minuten, glaube ich, so eine Reihe. Und da war der dann jahrelang. Und mittlerweile ist er da weg, weil er will jetzt doch lieber Arthouse machen, weil er jetzt älter geworden ist und merkt, dass es ihm einfach mehr bringt, wenn er irgendwie nicht immer nur dieselben Floskeln absondert.
Klar,
und so, ne? Witzig, Butsche.
Ja, also ich denke, das ist halt Arthouse, ne? Dass du halt nicht, wie soll ich sagen, dass der Zuschauer muss da eigentlich auch was machen. Also er muss sich investieren, ne? Es wird ihm halt nicht so frontal, es wird nicht so frontal erzählt. Und ich glaube, dadurch, dass der ich sag's im Deutschen, der Blickpunkt, the point of view,
Blickwinkel,
der Regie einfach auch eine Rolle spielt, wie halt erzählt wird. Ne? Mhm. Also ich meine, das ist das, was ich vorhin sagte. Die gleiche Geschichte kannst du auf 20 verschiedene Art und Weisen erzählen. Und ich glaube, Arthouse wählt dann eigentlich die nicht aus, wie soll ich sagen, nicht weil es jetzt provozieren will oder so, ne? Aber weil es halt dann genau den Blickwinkel wählt, sodass die Regie, der Regisseur, die Regisseurin halt den Fokus auf verschiedene Elemente in dieser Geschichte legen kann. Ne?
Und also nicht so ein fertiges Scheiblettentheater.
Genau, ja. Wo man dir sagt, und jetzt denkt bitte das und dann kommt die Musik und jetzt fühlt
sich. Und jetzt
bitte
weiß
hier.
Man weiß ja, wie es ist, aber man will das immer wieder sehen, weil es keine Überraschung macht. Das ist entspannend.
Manchmal braucht man das halt auch.
Ja, ne? Ja, ist auch völlig legitim. Ja. Nur, ich habe mal festgestellt für mich tatsächlich, aber auch noch nicht so lange her, da hat mich eine Freundin zu einem Lars von Trier-Film gezwungen.
Mhm. Gezwungen?
Ja, wirklich gezwungen. Und ich war mal wieder in der depressiven Phase, keine Ahnung. Ich weiß, nein, das kann ich überhaupt gar nicht. Und sagt sie, probier es, geh mit rein. Wenn die ersten 10 Minuten nicht gehen, darfst du wieder rausgehen, wenn das nicht funzt. Und das war einer von den Lars von Trier Filmen, dieser Weltuntergang mit den 2 Monden.
Melancholia,
ja. Genau. Das war lange Zeit mein Lieblingsfilm. Mhm. Ich bin tatsächlich gebannt in diesem Kinosessel gesessen, bin rausgegangen. Mir war etwas schwindelig. Ich war overdosed. Aber es hat mir total gut getan. Ich weiß gar nicht, obwohl die Geschichte den Weltuntergang erzählt.
Ja.
Aber eben die Art und Weise, wie es erzählt wurde, war traurig. Aber nicht deprimierend. Mhm. Und da ist ja auch ein Unterschied zwischen Trauer und Depression. Das ist ja ein Riesenunterschied. Und deswegen kann ich mittlerweile, wenn ich nicht so gut drauf bin, kann ich keine Schmonzette ertragen. Mhm. Es ist eher andersrum, dass mich Filme dann besser zu mir zurückbringen, die vielleicht mit einer gewissen Schwere den Blick irgendwie halten.
Aber ich würde jetzt nicht, für mich ist Arthouse muss nicht schwer sein. Ne? Also ich meine, für mich ist Arthouse jetzt nicht nur etwas, was, wie soll ich sagen, jetzt deprimierend oder, ne? Ich glaube, Arthouse kann auch sehr lustig sein. Ich glaube, in meinen Augen geht es darum, dass man halt dem Zuschauer Raum lässt, was du Raum für sein eigenes Denken, für seine eigene, für seine eigenen Interpretationen auch, ne? Mhm. Und das finde ich dann auch spannend, wenn man dann halt, weißt du, oft hast du ja dann, dass bei den Arthouse-Filmen kannst du verschiedene Dinge auf eine ganz andere Art und Weise interpretieren, wo ich glaube, bei einem Mainstream Film bleibt da, also ne, sind sich alle einig, was es erzählt oder so.
Mhm. Aber ist es schwer für ein Arthouse dann zu schreiben? Dann musst du ja nochmal verquerer denken.
Ja, ich glaube nicht, dass ich mich hinsetze und sage oder mir selbst sage oder denke, ich mache jetzt Arthouse und deshalb denke ich jetzt noch um 3 Kurven. Ne? Also ich meine, das ist einfach die... Ich glaube, die Erzählweise, die ich mag oder die mir wahrscheinlich besser liegt, nämlich dass ich versuche zwischen, also ich glaube, das versuche ich immer, nicht, weißt du, wenn es zum Beispiel um Dialoge geht oder so, ne? Ich glaube, da unterscheidet sich auch sehr viel Mainstream von, es gibt wahrscheinlich auch Mainstream mit guten Dialogen, aber ich meine, wie kannst du eigentlich was zwischen den Zeilen nochmal erzählen oder wie kannst du durch die Bilder, weißt du, Dinge erzählen, die nicht nur in den Dialogen sind, ne? Also ganz platt gesagt, wenn ich jetzt beim Fernsehen Schuss gegen Schuss, eine, wie heißt das im Deutschen, eine, wenn du halt den Raum ganz weit siehst, mein Gott, eine totale
enge Zweier im Gespräch, hat ein Regisseur immer von mir gesagt, so, dann machen wir noch, ihr wisst schon, Blick, enge Zweier, wo man dann beide Köpfe sieht, Reaktion, auf, so. Und dann gibt's ja richtiges Muster, ne? Und das war dann immer Blick und eine enge Zweier und dann noch eine totale und dann haben wir's doch.
Ja, so, und das weißt du, und ich meine, das ist halt für mich so diese, sag ich jetzt mal, diese Fernsehsprache. Es geht nicht darum, was die Kamera erzählt, es geht einfach nur darum, halt etwas aufzunehmen, ne? Da sitzt ein Mensch, du stellst eine Kamera hin, der Mensch spricht, naja, also film ich den Mensch, der spricht. Wenn du, ich sag jetzt irgendwas, ne, wenn ich jetzt diesen Menschen von draußen durch das Fenster filme, der in diesem gleichen Set, also das ist ein blödes Beispiel, das ist jetzt das Einzige, was mir so einfällt, dann erzähle ich vielleicht etwas über die Einsamkeit dieses Menschen oder dass er halt, ja, in diesem Raum, oder weißt du, ich meine, ne, und das, Das war jetzt kein sehr gutes Beispiel, aber wenn ich schreibe...
Doch, das war ein gutes Beispiel, das kann man sich sofort vorstellen.
Wenn ich halt schreibe, dann versuche ich es halt so darzustellen, nicht, dass der Zuschauer anschließend verloren ist in dem, was er sieht, sondern dass er halt Zusammenhänge verstehen kann. Ich meine, das, was ich momentan schreibe, ist halt ein sozialpolitisches Thema, ne? Mhm. Auch eine Premiere, deshalb ist es auch sehr komplex und aber spannend. Und ich könnte mir es manchmal sehr leicht machen, indem ich zwei Figuren in einen Raum zusammensetze und die sagen einfach, ja, aber das muss doch der Schuldige sein, das muss doch. Aber ich sag mir, das interessiert mich nicht. Ich möchte Szenen schaffen, in denen die Menschen eigentlich, weil die Menschen das, glaube ich, auch so tun, um den Brei rum, sagt man das im Deutschen,
um den Brei rumreden.
Genau. Verstehst du, dass man halt zwischen den Zeilen eigentlich versteht, was dort passiert und das ist nicht nur diese, also das ist mein Versuch, mein Wille, mein Wunsch, dass es nicht nur diese Geschichte erzählt, sondern vielleicht etwas über die Mentalität dieser Gesellschaft oder über die Mentalität, nicht jetzt ganz, die Mentalität der Menschen einfach oder weißt du, das Verhalten der Menschen, ne? Und ich glaube, das ist, ich glaube, vielleicht versucht man das auch im Arthouse-Film etwas, ja, also abstrakter, nicht in dem Sinn, aber
vielleicht poetischer, mit einer anderen Geschwindigkeit.
Ja, auch.
Um einen dazwischen auch zu erlauben, ja, was ja
genau,
dann mein Thema
sehr
ist.
Sehr gut,
wieder.
Sehr gut.
Da sind wir
ja
wieder. Ja. Ein dazwischen bei der Rezeption des Films. Also ja, jetzt habe ich mir, tolles Wort. Nee, also das, wenn ich im Kino, dass ich das so ein bisschen aushalten muss. In dem Moment, wo ich es ein bisschen aushalte, weil das ist ja eine andere Art, ja, zu schauen.
Ja.
Ne? Und dass ich dann sofort auch enger dabei bin.
Ja.
Und wenn ich rausgehe, länger, nachhaltiger vielleicht sogar Ideen habe, was da passiert ist.
Mhm.
Im günstigen Fall, wenn es gut war.
Ja, ja, ne? Ja, ja. Oder also, man sich halt einfach hat tragen lassen, weißt du, von einem Blick, der vielleicht nicht der eigene ist. Mhm. Ein Blick auf ein bestimmtes Thema, wo man sich denkt, okay. Aber man hat halt während anderthalb Stunden oder zwei diesen Blick, hat man sich in den Blick aufgenommen von dieser Person, die den Film gemacht hat und man sieht vielleicht dann Dinge auf einmal ganz, ganz anders, ne?
Mhm.
Und ich meine, die große Kunst ist in meiner Meinung nach, wenn man es schafft, diesem Blick treu zu bleiben, weil ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, mit einer gewissen Ehrlichkeit auch, ne, in diesem Blick. Und wenn man es denn dennoch schafft, viele Menschen damit anzuziehen. Ne? Also wir hatten da drüber kurz geredet. Ich meine, Filme wie vor ein paar Jahren Toni Erdmann oder vor nicht so langer Zeit Anatomie eines Falls. Dann noch ein dritter Film mit Sandra Hüller, Zone of Interest. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch
hieß. Er hieß auch Zone of Interest.
Ja, also ich finde, das sind so Beispiele, ne? So wirklich Arthouse-Filme sind, aber die es dann schaffen, dadurch, dass sie irgendwie so eine Offenheit haben oder wirklich das Thema auf den Punkt treffen oder natürlich gerade das Thema der Zeit so treffen, dass dann die Menschen ins Kino strömen. Und das finde ich wunderbar.
Und das ist natürlich auch, denke ich, nicht die Regel bei Arthouse.
Das kommt selten vor.
Und die große Hollywood-Knete machst du wahrscheinlich auch nicht so schnell mit diesem poetischen, ich nenne es einfach mal poetischen Kino, der langsamen Erzählweise, der literarischen Erzählweise von Kino.
Ja, ja.
Wobei, meine Hoffnung ist tatsächlich, weil ja Zeiten sich immer abwechseln, wie, und ich glaube auch, dass wie wir auf Dinge, auf Geschichten gucken, wie wir auf Figuren gucken, das verändert sich ja auch. Oder der Overload mit den Handys, ich weiß, wovon ich rede, ich bin ja auch addicted mit diesem Handy, ne? So, da glaube ich, dass sich auch wieder eine Bewegung hin zum Analogen ergibt und dass das auch wahnsinnig wichtig ist. Also ich habe jetzt für mich entdeckt, dass Demokratie nur funktioniert, wenn analog und digital miteinander zu tun haben, in Korrespondenz sind. Weil wenn du nur die digitale Welt hast, also nur die Fiktion, dann wird's ganz komisch. Ich nicht haben und das finde ich ganz schrecklich. Und ich habe das Gefühl, ich habe nur das Gefühl und ich will, dass das Analoge mehr sich verbindet mit der digitalen Welt. Also, dass das Dialoge sich seinen Weg bahnt. Und dazu gehört für mich auch so eine Art Resensibilisierung durch so Entschleunigung ist auch so ein so ein missbrauchtes Wort, ne? Aber letztendlich ist es jetzt tatsächlich an der Zeit mit der Entschleunigung, das nochmal herzuholen, das Thema. Und dazu gehört für mich auch poetisches Kino.
Ja, das, was du sagst, das mit der Entschleunigung, das ist eines meiner Themen. Nicht nur Entschleunigung in dem, was ich tue, in meiner Arbeit oder so, ne? Sondern allgemein in meinem Leben ist das etwas, ich würde am liebsten ich würde am liebsten einen Club der Entschleunigung gründen. Ich weiß noch nicht genau, was man da machen würde. Ich finde, es ist immer noch, leider in unserer Zeit, finde ich, dass Produktivität noch zu sehr, also es will nicht heißen, man soll nichts tun und so weiter, ne? Ich meine, es ist auch richtig verstehen, aber dass Produktivität eigentlich immer noch zu eine hohe Stelle, also wie sagt man das, was einen hohen Stellenwert hat, ne? Mhm. Diese, also ich kenne mittlerweile, ich bin vor kurzem mit Menschen in Kontakt, Burnout oder dieser Leistungsdruck, und da kann man auch sagen, was man will. Also ich habe den Eindruck, dass es immer noch nicht, über verschiedene natürlich oder in verschiedenen Nischen oder so, ne, aber das ist immer noch so ein Ding, dass wer viel produziert, wer dauernd rennt, wer viel leistet, ist, das ist gut. Mhm. Ne? Und das ist immer noch wie ein, dass die Langsamkeit und das Dagegengehen und die Sache
nicht so verhuscht, sondern einfach
die Sachen wirklich
sich
wirklich,
die Zeit nehmen, ja, um näher ranzugehen, um,
ja,
zu gucken,
und dann
was
auch
gräbt,
also was ist eigentlich wirklich da, ne? Mhm. Und dass das immer noch so, wie soll ich sagen, nicht verpönt ist, aber meiner Meinung nach könnte da noch was passieren. Ne?
Mit 14 sagst du Arthaus, nicht Arthaus, Nouvelle Vague. Deine Mutter hatte da so auch ein Faible für Film, also Fotografie und Kurzgeschichten. Das war's.
Und das, naja, das liegt natürlich ein paar Jahre zurück. Das ist so das, woran ich mich noch erinnern kann.
Okay.
Ich weiß, dass ich damals halt im Gymnasium in Luxemburg, au Lycée, habe ich dann mich doch für eine Wissenschaftssektion entschieden, weil es gab ein paar verschiedene, ne, aber es gab dann auch Kunst, aber da musste man zeichnen können und das kann ich überhaupt nicht und deshalb habe ich gedacht, nein, das schaffst du nicht. Mhm. Und perspektivisches Zeichnen und all, also ich habe mich sehr dafür interessiert und auch Kunstgeschichte und so, aber ja, und dann habe ich halt Wissenschaften mich dafür entschieden, also viel Biologie und Mathe und Physik und Chemie und so, und das konnte ich auch, obwohl ich alles vergessen habe, aber genau, ich habe das dann gemacht und dann habe ich überlegt, machst du das jetzt wirklich? Das kam dann irgendwann so auf, dass ich Film gern studieren möchte. Der anderen Seite hatte ich noch eine andere Idee, das war Medizin zu studieren und um Psychiaterin zu werden. Und dann habe ich mich aber dagegen entschieden. Einer der Gründe war, weil ich keine Lust hatte, also weil ich mir gedacht habe, da musst du ewig lange studieren, und möchtest du das überhaupt dann ständig
Dauer eingeschaltet.
Ja, und dann habe ich mich halt für Film entschieden. Und ich meine, dieses Interesse an der Psychologie des Menschen und so, ne, das ist natürlich, ich schreibe, kreiere, inspiriere mich ständig an. Also ich meine, ich schaffe Figuren, ich inspiriere mich an Menschen, die mir über den Weg laufen, um Figuren zu schaffen. Also irgendwo so weit weg von der Psychologie oder der Psychiatrie bin ich dann auch nicht, ne, weil es mich sehr interessiert. Aber genau, so habe ich dann halt meinen Weg nach Paris gefunden.
Mhm. Und Paris war dann?
Naja, Paris, glaube ich, weil man da halt Film an der Uni studieren konnte. In Deutschland waren es dann eher die Filmschulen. Zu dem Zeitpunkt wollte ich nicht unbedingt nach Deutschland zum Studieren. Und Paris klang für mich so, und das war es dann auch, weißt du, die Großstadt, wo man endlich anonym sein kann.
Schön.
Und ja, meine Persönlichkeit entwickelt natürlich. Ne?
Wo hast du gewohnt in Paris?
Im 15. Kennt kein Mensch. Das ist im Süden, da war meine Schule auch. Ja, also nicht kein sehr spannendes. Kein sehr spannendes.
Nach Bonlieu.
Nein, nicht Bonlieu, es war noch innerhalb der Mauern, aber nicht
also
weit.
Kein hippes Pflaster.
Überhaupt kein hippes Pflaster. Das, da habe ich dann versucht, meine Abend- und Wochenenden zu verbringen, aber ja. Und da war ich dann 6 Jahre lang. Also ich habe dann 4 Jahre dieses eine Studium gemacht. Und dann bin ich während 2 Jahren, da war ich noch, also Kunstgeschichte hat mich immer sehr interessiert. Und in diesem Studium auch in Paris, da hatte ich so viele, also weißt du, viele verschiedene Fächer, die eigentlich jetzt nicht direkt mit Film was zu tun hatten, ne?
Und ja, was aber auch dazu gehört, ne?
Ja, ja, ich glaube auf den Filmschulen oder so hast du das vielleicht weniger. Also den wirklich den Filmschulen, ne? Und dann war ich da noch 2 Jahre lang freie Studentin in einer anderen Fakultät der Uni und habe da Kunstgeschichte studiert, aber bin nur, also studiert. Ich habe eigentlich nur davon profitiert, dass ich da noch so einen Studentenausweis hatte. Und da bin ich auch nur in die Kurse gegangen, die mich interessiert haben. Und zwar war das Ägyptologie und Fotogeschichte.
Naja, Fotogeschichte finde ich auch total spannend. Ja. Also das, glaube ich, ist, ja gut, Ägyptologie, okay, gut.
Nee. Ich kann mich an nichts erinnern aus der Ägyptologie, aber ja, und zur gleichen Zeit habe ich dann hier mit Jean-Claude Schlimm gearbeitet. Also
Produzent.
Hier Produzent, aber der hat ja auch einen Spielfilm gemacht, House of Boys damals, 2000. Also der Film wurde dann später gemacht. Und da bin ich halt ständig so, in diesen 2 Jahren bin ich halt so ständig hin und her gependelt.
Also da war schon ein kleiner Fuß in der Tür in Luxemburg mit Film, gab es da schon.
Genau, ja. Und dann habe ich aber entschieden, dass ich vielleicht doch nochmal irgendwie studieren will und dann bin ich halt noch ein Jahr nach London.
Und was war dein erster Film, wo du, hast du als Regieassistentin dann angefangen? Ist das so ein klassischer Weg irgendwie?
Naja, damals glaube ich schon. Also ich habe wirklich ganz unten angefangen. Ich habe erstmal, das war ein Film, der hieß Villa des Roses, belgischer Film. Und da habe ich im Location Department gearbeitet. Also ich habe Kaffee gekocht und Mülltüten geschleppt. Und
das habe ich auch gemacht. Das kann kein Zufall sein.
Ich weiß, dass ich schon nach 1 oder 2 Tagen die Schnauze voll hatte und nicht mehr zurück wollte. Und ich glaube, dann hat mein Vater gesagt, doch, du gehst da schon nochmal hin.
Du ziehst das jetzt durch.
Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich mich so hochgearbeitet zu 3. Regieassistent, 2. Und dann habe ich irgendwann mal auch ein bisschen Produktions gemacht. Und das habe ich dann halt so über die Sommer halt immer gemacht, weißt du, während ich in Paris studiert habe. Ja, das mit Jean-Claude, das war dann schon, sage ich mal, so ein richtiger Job eher, weißt du. Da hatte ich ein Büro und...
Wie alt warst du da ungefähr?
Na, 24. Ja. Aber das war mir dann zu früh, um schon aufzuhören, weißt du. Und dann habe ich in London, das war halt 1 Jahr nur, aber das war dann eher so spezifischer Regie. Obwohl, das war ein neuer Kurs, das ist so eine ganz bekannte Schule, die heißt National Film of Television School. National Film and Television, genau. Und die gibt es schon ganz lang und hier hatten sie halt so einen neuen Kurs kreiert. Und wir waren eigentlich die Versuchskaninchen.
Genau. Das erste Semester mit diesem neuen
Studiengang. Ja, und wir waren 12 und eigentlich, wir haben dann immer so darüber diskutiert, weißt du, und was machen wir heute, was ist jetzt der nächste Kurs so? Also es war sehr...
Free,
ja.
In London,
genau.
Free in London
mit 25, genau.
Okay.
Ja.
London ist, ich mag London nicht, ich kann es aber
nicht. Ich auch sagen. Nicht mehr. Ich habe es damals gemocht, so, weißt du, in diesem einen Jahr, also ich bin dann noch ein Jahr da geblieben, aber es ist halt so groß.
Ja, ich finde
es so teuer.
Also ich habe das Gefühl, immer in London kannst du im Grunde gar nichts machen, wenn du kein Geld hast.
Absolut.
So, ja. Also du kannst nicht anständig wohnen.
Nein.
Also es ist immer so. Ich
kannst nicht mal Bus fahren. Sogar Bus fahren. Nein, damals, wir hatten halt so diese Studentenkarten. Und als ich dann nicht mehr Student war, da war dieses Busfahren.
Teuer.
Das war wahnsinnig teuer. Ja, und wir haben dann überlegt, nehmen wir den Bus, das kostet, fahren nach Soho, gehen dort was essen oder auch nur trinken, gehen dann ins Kino. Das war dann alles, das 100, war dann...
100 Pfund.
Ja, oder ich weiß nicht, 30, 40 Pfund oder ja. So. Ne? Das machst du dann nicht jeden Tag.
Nee, also London weiß ich auch immer nur, kenne ich immer nur von Leuten, die entweder die es geschafft haben,
ja.
Weil sie im Finanzbusiness irgendwie ja. Gut ja, sind ja. Oder so und am Abendessen drüber reden, was sie sich denn, wo sie denn den nächsten Biski hinhängen sollen, so.
Ja, ja.
Ne? Und die haben sprechende Wohnungen, wo alles elektrisch geht. Oder sie wohnen zu dritt auf 8 Quadratmetern. Also ja. Dazwischen gibt's nichts. So, nee, so ist für mich London.
Wirklich. Ja, ja. Na, und ich finde da, also ich meine, es hat ja. Ich mag so Städte, weißt du, wo du eigentlich, auch wenn du es nicht tust, aber doch, früher habe ich das gemacht in Paris, dann bin ich natürlich stundenlang immer zu Fuß gelaufen, weißt du, und durch alle möglichen Absolut. Viertel. Aber in Paris kannst du das auch machen, weil jedes Viertel ist irgendwie, also da ist immer irgendwie was, ne? Aber London ist so eine Stadt, da endest du dann in so einem No Man's Land und dann, da magst du dann nicht 3 Kilometer durchlaufen, ne? Bis du in das nächste, sag ich mal, irgendwie normalere Viertel kommst ja, ja. Oder so.
Nee, also wie gesagt, London. Nach London, dann zurück nach Luxemburg.
Genau, ja.
Dein erster eigener Film, wo du gesagt hast, also das war jetzt low budget, aber da habe ich meine erste Regie gemacht. Vielleicht auch mit, oder wahrscheinlich noch ohne erstes eigenes Drehbuch. Du hast ja wahrscheinlich nicht dein erstes Filmprojekt selbst gemacht und eigenes Drehbuch geschrieben, oder war das so?
Na, ich habe während der Studienzeit, da habe ich jetzt so die Daten nicht im Kopf, aber während der Zeit habe ich halt auch eigene Kurzfilme schon gedreht. Also das war wirklich nicht mal Low Budget, das war No Budget. Das war auch sehr experimentell.
Mhm.
Da gab also richtige Drehbücher gab es da nicht, weißt du. Ich habe auch 2 Filme gedreht mit Super 8, also wirklich und dann auch nicht geschnitten. Das war dann wirklich so der Schnitt in der Kamera, also solche Sachen habe ich halt auch in Paris auf diese, das war halt schon wirklich so ein Kunstfilmschule auch teilweise, ne? Und dann habe ich 2007 habe ich den ersten Kurzfilm gedreht mit Drehbuch und mit Budget. Ja.
Was war das für eine Story?
Senteur heißt das. Das ist eine Story, Moment. Also ich habe die Bilder im Kopf, aber so ja. Die Story jetzt zu erzählen. Ah, das ist eine Frau, die hat ein Kind, das erste Kind. Die hat ein Kind und einen Mann und hatte aber eine Liebhaberin, die macht Parfüm. Und es ist ein Tag im Leben dieser Frau.
Okay, und der lief auch auf Festivals? Oder?
Ja, der lief auch auf Festivals, ja. Ja, der kam dann 2008 raus und das war halt der Film, der war produziert von der gleichen Firma, mit der ich heute immer noch arbeite in Luxemburg, Red Lion, und Paul Kruchten, der leider 2019 gestorben ist.
Das Red war, Lion Production.
Red Lion, genau. Und Paul war der Erste, also er war selbst auch Regisseur, aber auch Produzent. Und Paul war eigentlich der Erste, der so gesagt hat, so, möchtest du jetzt mal einen richtigen Film so machen? Schick mir mal ein paar Ideen.
Oh, wow.
Den habe ich damals getroffen auf einer Feier von Trixie Weiss.
Trixie Weiss,
kennst du Trixie Weiss? Ist eine Künstlerin, eine luxemburgische Künstlerin.
Also der Name kommt mir irgendwie, ist mir der Name schon untergekommen.
Ja, sie arbeitet in verschiedenen Medien, macht Skulpturen, Installationen, Videos, macht ganz
toll. Ist aber nicht diese ganz schrille Ältere?
Ältere, das...
Na gut, wir sind so in unserem Alter, sag ich mal, bei dir. Ja, nee, unser Alter stimmt ja nicht, du bist ja viel jünger, aber... Trixie Weiss hat ja auch die Skulptur für den Luxemburger Filmpreis gemacht. Nee, die ist das
nein,
nicht.
Nein, ach so, nein, du meinst Patricia Lippert.
Die,
nee, die ist es nicht.
Nee, die ist
nein,
es nicht.
Aber auf jeden Fall, Trixie ist auch schräg. Trixie ist ganz toll und Trixie hatte damals ein Haus, da hat sie wohl nicht mehr wohnen wollen, das wurde abgerissen. Und dann hat sie so eine ganz memorable Feier hat sie in diesem Haus gemacht. Und da weiß ich noch, da saß Paul Kruchten, also der dann mein Produzent wurde, und ich war dann irgendwie, ja, 25, 26 und habe mich dann neben ihn gesetzt und kannte ihn so als Regisseur. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, Laura, möchtest du einen Film machen? Dann schick mir mal deine
auf
Ideen.
Der Party von Trixie Weiss.
Genau, genau.
Okay.
Da hat es ja. Begonnen, aha. Ja.
Ja, abgefahren. Würdest du irgendwas anders machen?
In meiner Arbeit?
Insgesamt. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
Ich werde bald 46.
Mitte 40, da habe ich zum ersten Mal nachgerechnet, wie lange ich noch habe.
Oh je, ja, du, ich hatte das, als ich letztes Jahr 45 wurde.
Ja, mit 45
ganz
so.
Schlimm. Ich war an meinem Geburtstag ziemlich deprimiert und ich habe dann, also weißt, ich hatte dieses Bild so vor mir, als sei ich so oben auf einem Hügel angekommen und ich gucke so auf der einen Seite runter, das ist meine Vergangenheit, und merke irgendwie, okay, jetzt geht's dann auf der anderen Seite irgendwie wieder runter, so, ne? Aber
da habe ich noch ein kleines Beispiel aus einer Psychospielsituation eines Selbsterfahrungsworkshops, den ich mal machen musste, beruflich irgendwas, keine Ahnung. Und dann war das so eine Reise mit 7 Koffern, kennst du vielleicht?
Das sagt mir irgendwie was, aber
ja, dann hast du den Koffer Trauer, den Koffer Ehrgeiz, blablabla. Aber das wahrzunehmen, zu sagen, ich war immer viel zu lange in Beziehungen, weil ich immer dachte, oh komm, ist doch ganz okay, Hauptsache nicht allein oder so. Oder ich will ohne die Person nicht sein und plötzlich merkt man, man ist unbelasteter ohne die Person. Das sind doch alles so Lerneffekte.
Ja, aber ich denke, man hätte, ich weiß es nicht, ich hätte mir Schmerz sparen können und ich wäre vielleicht, weißt du,
das ist weiß ja nicht, aber hätte Fahrradkette.
Ich weiß.
Ich meine, ich sei doch froh, dass du es jetzt so weißt. Du bist mit 46 da und denkst dir, ey, das will ich jetzt echt nicht mehr. So, ich habe meine letzte Beziehung, mit der bin ich noch befreundet. Das war Peter. Das ging gar nicht. Also, aber es ging noch nie, weil ich nie eine Beziehung wollte. Ich dachte nur, ich muss eine haben, weil das ist das Modell, was akzeptiert ist, was normal ist. So, oder das macht man so, oder das gehört so, oder ich weiß nicht was. Ja. Und ich weiß, seit meinem letzten Versuch, mit jemandem zusammen zu wohnen, geht gar nicht. Auf keinen Fall. Ich sag heute und ich sag trotzdem nicht, oh Gott, hätte ich mir schenken können. Nein, ich habe 3 Jahre mit jemandem zusammen gewohnt und es war von Anfang an eine Katastrophe. Aber ich habe gedacht, das wird jetzt mal gut und ich muss das jetzt mal aushalten. Und das ist eigentlich der Glücklichmacher an der Sache.
Wahrscheinlich bin ich gerade in dieser Zwischenphase, verstehst du? Zwischen dem, das kommt mir nicht mehr in die Tüte so. Und
dem Ärger, dass es in die Tüte kam bis dahin. Ja,
naja, durchaus. Oder dass es vielleicht in so eine kleinere Tüte dann doch noch reinkommt und dann aber immer schneller,
ja,
ich mir
du
sage.
Erkennst
nein,
es
das,
einfach schneller. Du weißt
erkennst
es schneller.
Ja. Ja. Das ist gut.
Ja, eben.
Ja.
Also, ach, du bist noch ein Kind. So. Ja, nee. Ne? Also ich bin ja jetzt echt dann doch mehr älter, als ich dachte. Noch viel älter, als ich dachte. Ich bin ja jetzt, ich werde bald 60. Stell dir das mal vor.
Das ist doch auch
wichtig.
Noch
wichtig. Ja, ich habe keinen Einfluss drauf. Ich kann es nicht ändern. Ne? Aber was ich glaube, was mir immer wichtig ist, Altersvorbilder zu haben. Also so Frauenbilder im Kopf. Wie ist jemand mit 70, 75? Ist das noch Lebensqualität? Ist das noch spannend so? Das ist mir wichtig. Mhm. Das brauche ich total. Und auch immer Connection zu Jüngeren.
Ja.
So beides, ne? Und ich habe uns hier wieder verfranst, obwohl ich das immer interessant finde. Und ich weiß, dass die Hörerschaft aus dem Dazwischen auch so verselbstständigte Gespräche mag, glaube ich schon.
Kann ich mir vorstellen.
Aber jetzt versuche ich trotzdem nochmal zu dir zurückzukommen mit meinen ganzen
Altersweisheiten. Ich bin schon 25.
Genau. So, du musst um 7 den Bus kriegen, hast du gesagt, du willst um 7 den Bus kriegen. Und da du nicht wieder warten musst auf irgendwas, weil das länger geworden ist, als du wolltest. So, jetzt gucke ich, was ist Arthaus haben wir? Leben in Luxemburg. Wenn du heute dir eine Stadt aussuchen könntest, wo du deinen Job, den du aber jetzt so machst, wie du den machst und machen möchtest, machen könntest, welche Stadt würdest du Luxemburg vorziehen?
Du, während langer Zeit hätte ich wahrscheinlich gesagt Berlin. Ich mag Berlin immer noch, aber würde da auch nicht mehr leben wollen. Ich bin eigentlich überhaupt kein Stadtmensch mehr. Also ich fahre jetzt bald nach Berlin, freue mich auch, aber ich glaube, ich kann in einer Großstadt nicht mehr leben. Also ich würde am liebsten, deshalb verbringe ich halt auch viel Zeit auf den Kanarischen Inseln, wenn es denn geht. Da würde es mir dann auch. Und doch nach 1-2 Monaten wird es mir dann zu klein dann doch. Aber ich würde, manchmal überlege ich so, gibt es nicht irgendwie eine tolle, interessante Stadt, die jetzt nicht zu groß ist, aber am Meer. Ich würde eigentlich wahnsinnig gerne am Meer leben. Aber auch, ich weiß nicht, momentan bin ich auch nicht in einer Phase, wo ich mich jetzt ganz allein in ein fernes Land bewegen würde, weißt du, ohne Kontakte oder nee, so. Ne? Das Gute eigentlich an meinem Beruf ist, wenn ich schreibe oder wenn ich nicht gerade in der Vorbereitung bin oder drehe oder halt irgendwie Treffen habe, kann ich halt überall sein auf der Welt. Ne? Und das ist schon toll.
Aber ich muss sagen, Luxemburg gefällt mir immer besser. Das ist einfach so eine schöne Stadt.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr schön. Und es hat jetzt auch wirklich so ein Großstadt-Flair bekommen. Es werden alle Sprachen gesprochen.
Ja.
Das ist, also Luxemburg ist schon schön. Ja, Spielfilm. Nächstes Projekt. Was kommt da?
Sozialpolitisch.
Ja, sozialpolitisch.
Der Film heißt Der Schrank. Tatsächlich auf Deutsch. Also ich schreibe ihn auf Französisch. Da heißt der L'Armoire. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich da schon hier auf der Antenne erzählen möchte. Aber sag ich mal so, es beruht auf einer wahren Begebenheit aus den 2000ern aus Luxemburg. Es gab einen Prozess und der Film ist eigentlich, also der inspiriert sich an dem, was damals in den Jahren passiert ist. Aber ich nehme mir natürlich eine ganze Menge Freiheiten zu den Figuren und so und was genau passiert ist. Aber ja, und jetzt bin ich am Schreiben und wenn alles gut geht, dann drehen wir vielleicht nächstes Jahr, sonst das Jahr danach. Es dauert halt alles immer so lange, ne?
Ja, bin ich gespannt. Liebe Laura Schröder, um deinen Namen nochmal hier auszusprechen, du bist auch googelbar.
Ich bin googelbar, ich bin auch auf Instagram.
Als Laura Schröder bist du da, gell?
Ja, genau, lauraschröder.film, glaube ich.
Ja?
Ja.
Du bist auf Insta, bist du auch bei Facebook?
Nein.
Ist dir zu oldschool.
Ich war nie auf Facebook und habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt durchziehen. Und dann habe ich das auch geschafft. Und dann kam Instagram.
Ja, gut.
Jetzt und das fand Instagram. Ich dann spannend anfangs, weil es da ging es halt, anfangs ging es ja da eigentlich um die Fotos, um die Bilder.
Stimmt. Und jetzt geht es ja um den Fame. Und den Fame und Verkauf.
Das genau. So
Fame
genau.
Und Verkauf.
Ja.
Ja. Gut, Laura Schröder ist bei Instagram, sie ist googelbar, sie arbeitet aktuell an einem Film, den wir dann...
Zwei. Es gibt auch ein anderes Projekt.
Noch ein anderes Projekt.
Es gibt auch noch ein anderes, aber das noch einen anderen Spielfilm, ja.
Ah, okay. Also du schreibst aktuell an zwei Büchern?
Ich schreibe ein bisschen an dem einen, also jetzt momentan viel am Schrank und dann lege ich das zur Seite und dann arbeite ich wieder ein bisschen an dem anderen. Das gehört auch zur Entschleunigung und zur Langsamkeit dazu.
Okay.
Das und dazwischen Pausen.
Dazwischen ist das Wichtige. Dazwischen. Siehst du, die Pausen in dem Dazwischen sind
sehr gut.
Ganz wichtig.
Die Pausen sind wahnsinnig wichtig. Und das Dazwischen, eben genau, doch, das Dazwischen ist das Wichtige. Ja, ja.
Siehst du, sag ich doch.
Sehr gut.
So, also mehr, besser kann man es jetzt nicht hier beschließen.
Nein, nein.
Achtet auf Laura Schröder. Guckt euch, nicht auf Laura Schröder, guckt euch ihren Film mal in der Arte Mediathek an. Der heißt Maret.
Sehr gut, Simi.
Laura, ich wünsche dir eine gute Zeit.
Danke.
Gute Heimreise mit dem Bus.
Danke.
Lass dich nicht beim Schwarzfahren erwischen in Deutschland.
Ich habe eine Tageskarte
ah, okay.
Jetzt. Ja. Gut. 5 Euro.
Sehr 5 gut. Euro Tageskarte. Ja. Na gut, das geht ja.
Das geht, das finde ich sehr, sehr korrekt.
Ich sag schon mal tschüss, liebe Hörende, draußen an den Endgeräten. Es war mir mal wieder ein Fest, eine so bezaubernde junge Frau hier euch präsentieren zu können, die Laura Schröder aus Luxemburg. Danke, Laura, nochmal.
Na, danke dir. Ciao.
Tschüssi.
Diese Episode wurde gefördert von der Stadt Trier.
Wie toll, dass du auch heute wieder dabei gewesen bist. Wenn du willst, dass der Podcast werbefrei und Punk bleibt, dann kannst du das unterstützen, ganz leicht, bei steady.page/dazwischen-podcast. Schon mit 3 Euro monatlich im freiwilligen Abo bist du dabei. Bis zum nächsten Mal, deine Simi Will.